Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Guten Morgen, aber es ist nicht mehr Morgen. Guten Nachmittag, oder? Es ist eine Freude, mit euch hier zu sein. Wie ihr merkt, Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Ihr müsst darunter leiden, eine halbe Stunde oder so. Es ist das erste Mal, dass ich hier bei euch bin, aber ich fühle mich, als ob ich diese Gemeinde schon seit langem kenne. Und der erste Grund ist, weil ich so gerne auf die Straße gehe und rede mit Leuten hier überall in Berlin. Und ich habe mehrmals Leute aus dieser Gemeinde auf die Straße kennengelernt, die auch das Evangelium verbreiten wollten. Und ich habe gedacht, was läuft da in der Rock Christuskirche? Wieso haben sie so viele Leute, die gerne auf die Straße gehen? Das muss unbedingt eine lebendige Gemeinde sein. Und dann, ich gehe in andere Gemeinden hier und ich begegne überall Leute, die Jürgen und Bärbel kennen. Ich denke, wow. Diese Leute muss ein Segen sein für diese Gemeinde hier. Und wie gesagt, wir wollen eigentlich in der Türkei bleiben. Wir lieben die Türkei, wir lieben Türken. Aber Erdogan hat mir ein unbefristetes Einreiseverbot gegeben. Und deswegen könnten wir nicht länger in der Türkei bleiben. Und wie Christian gesagt hat, wir dachten, also mein Deutsch ist schlecht, aber wir können mindestens Deutsch reden und Türkisch haben wir schon. Und da gibt es eine Menge von Türken hier in Berlin, haben wir gemerkt. Wir haben gedacht, dann lass uns nach Berlin gehen, weil wir wollten nicht schweigen. Und weil ich bin, und das ist interessant, ich bin eigentlich in Freigemeinden bin ich aufgewachsen, aber auch die Brüdergemeinden haben eine sehr große Rolle gespielt in meine Geschichte. Und es war in einer Gemeinde wie diese hier, in dem ich, wann war das jetzt, also mehr als 30 Jahre vorher, die Älteste, die Gemeinde, die haben zusammen gebetet. Ich sage, David, wir sind überzeugt, dass Gott dich ins Mission ruft. Und sie haben mich vorne hier die Hände aufgelegt, sie haben für mich gebetet und jetzt 30 Jahre sind vorbeigegangen. Und sie haben also ohne Ende für uns gebetet, sie haben jeden Monat ohne Pause mehr als 30 Jahre uns unterstützt. Und was kann ich jetzt sagen? Ich bin kein Pastor, ich bin eher ein Evangelist, aber ich bin tief überzeugt, Jesus lebt. Und dieses Buch ist wahr. Und wir sind tatsächlich die richtigen Leute für Berlin, weil ich gehe überall, Berlin ist überflutet mit nicht nur Atheisten, sondern Leute, die gar keinen Glauben, nichts haben. Ich habe so oft mit Leuten hier auf die Straße geredet und gesagt, oh, du glaubst an Gott, alles gut, ich kann nicht, aber viel Erfolg. Also, was für ein Zustand, diese Stadt. Aber ich bin ganz das Gegenteil. Ich habe so viel erlebt, wie Gott in unserer Welt wirkt. Ich kann nicht anders als glauben. Es ist sehr schwierig für mich, Zweifel zu füllen über das, was ich erlebt habe. Ja, was hier geschrieben ist wahr, aber ich habe das auch erlebt. Und das ist die Text, die ich mit euch auch diesen Morgen darüber predigen möchte. Das ist in 2. Timotheus, Kapitel 4, von Vers 16 bis 18. Also 2. Timotheus 4, 16 bis 18. Ich lese jetzt. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es wäre ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht würde und alle, die aus den Nationen hörten. Und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Wie gesagt, ich stehe vor euch als jemand, der eigentlich diese Versen alle selber erlebt habe. Und wie gesagt, ich war in der Türkei. Vielleicht ich soll ein bisschen über unsere Story ein bisschen erzählen. Meine Frau kommt aus Süddeutschland. Wir haben uns in Turkmenistan kennengelernt. Wir waren dort für einige Jahre. Dann wir waren auch gezwungen, woanders zu gehen. Wir haben gedacht, dann lass uns in die Türkei gehen, weil in der Türkei damals war mehr religiöse Freiheit als Afghanistan. Meine Frau wollte eigentlich nach Afghanistan gehen. Ich habe ihr gesagt, also meine Frau ist eine echte Hardcore-Deutsche. Und sie sagt, ich will zu einem Afghaner gehen. Ich sage, oh, ja, wir können dahin gehen, aber ich bin doch Evangelist. Wir können dann für eine Woche oder so evangelisieren, dann sie werden mich sterben, sie werden mich töten und dann das wird Ende. Und sie blieb in der Türkei, wo wir ein bisschen länger leben können. So, wir sind in der Türkei gegangen und wie gesagt, Erdogan, er kam in der Macht, er hat, das ist auch eine sehr interessante Geschichte, was passiert ist mit ihm, weil er war selber 6 Monate lang ins Gefängnis, weil er eine religiöse, islamische Zitate in einem politischen Meeting vorgelesen hat. Das war in den 90er Jahren, die türkische Generalen, die säkularische Generalen waren gar nicht zufrieden damit. Sie haben ihm 6 Monate, also sie dachten, das war ein heimlicher Ruf zum Dschihad. Das war nicht meiner Meinung nach, aber nachdem er ein paar Jahre später in der Macht kam, er wollte seine Rache. Und er hat ein Gesetz gemacht, ganz gezielt gegen die Säkularen. Und dieses Gesetz war, dass wenn jemand versucht, zum Beispiel mich zu hindern, damit ich mein Glauben nicht erzählen kann, dann nicht ich, sondern er ist derjenige, der 2 bis 3 Jahre lang ins Gefängnis gehen muss. Und Erdogan macht das mit Absicht, damit die Muslimen in der Gesellschaft wieder Mut haben würden, die türkische Gesellschaft wieder zu islamisieren. Aber er hat nicht damit gerechnet, dass Leute wie ich vielleicht von dem gleichen Gesetz profitieren würden. Weil als das Gesetz in der Macht kam, haben wir gedacht, hey, ja, das ist von einer Seite ein muslimisches Land, aber hier gibt es also mehr religiöse Freiheit, kannst du nicht finden. Denn jemand muss draußen gehen und probieren, ob wir tatsächlich so machen können. Und wir haben einen Straßenevangelist aus Irland nach Istanbul eingeladen. Er hat uns eine Woche lang Training gegeben. Danach haben wir angefangen. Und ja, nachdem er gekommen ist und wir angefangen haben, ganz offen auf die Straße in Istanbul das Evangelium zu erzählen, also Gott hat mich mehrmals unglaublicherweise gerettet und geschützt, damit ich in der Türkei bleiben könnte. Ich habe eigentlich mehr Prozesse gegen die türkische Innenministerium gewonnen, als ich verloren habe. Ich habe ungefähr 8 oder 9 Prozesse eröffnet, fast alle gewonnen. Nur am Ende haben sie die säkularischen, die waren normalerweise in der Türkei, die Richter waren sehr säkular in der Türkei. Aber durch die Jahre hat Erdogan und AK Partei das geschafft, alle die säkularen Richter entweder zu schweigen zu bringen oder rauszureinigen. Und deswegen habe ich angefangen, meine Prozesse zu verlieren. Deswegen bin ich hier. Aber wie hier geschrieben ist, Paulus sagte, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei. Und bei mir war es nicht so, aber ich war, ja, wie gesagt, mehrmals im Gefängnis, in Abschiebehaft. Aber die Gemeinde in dieser Welt, Gottes Familie ist die allerbeste Familie. Und ich habe mich nie allein gefühlt dort. Und sogar in der Türkei die Gesetze so, dass die Frauen und Kinder können einmal am Tag dich besuchen. Und meine Frau hat das auch gemacht. Und sie kam dann jeden Tag. Wir konnten nur 10, 15 Minuten zusammen haben. Aber sie hat jeden Tag mir Nachrichten und mitgebracht und mir vorgelesen. Und eins war, Argentina betet für dich. Weil das ist in die christlichen Medien veröffentlicht worden und Leute haben das überall gehört, dass ein Bruder in der Türkei im Gefängnis ist. Aber was für ein Vorrecht. Leute überall in Argentinien beten für mich. Und ja, es war unglaublich. Ich habe in diesem Sinne, ich war nicht ärgerlich. Aber andererseits, ehrlich gesagt, im christlichen Dienst ist es oft so, diese Self-Pity, Self-Light. Oh, mir geht schlecht, niemand merkt, wie das geht bei mir. Oder also wir Evangelisten können wir das auch erleben. Es kann gut sein, Pastoren haben genau das Gleiche erlebt, bin ich sicher. Aber es ist so schön, was Paulus sagt. Es wäre ihnen nicht zugerechnet. Diese Probleme, die wir heute erleben, das war genau das Gleiche in der Zeit von Paulus. Und Paulus hat das eigentlich von Jesus gelernt. Weil Jesus ist derjenige, der sagt, Vater, vergebe ihnen, denn sie nicht wissen, was sie machen. Und Paulus sagt oft, dass wir ihn imitieren sollen, wie er Jesus imitiert. Und ich kann das auch von Herzen empfehlen. Es war, wie gesagt, ein Vorrecht, dass ich in der Türkei jahrzehntelang das Evangelium verkündigen könnte. Aber man kann, wenn man versucht, tatsächlich Paulus zu imitieren, das ist die allerbeste, das Leben, das man je haben kann. Das ist Abenteuer pur. Und ja, das ist Leben mit Jesus. Und was sagt er hier? Niemand stand mir bei, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht würde. Ich kenne auch, da gibt es also in Mission, wir haben das ganze Spektrum von Kirchen und christlichen Leuten, von Brudergemeinden bis zum Charismatischen und alles ist zwischendrin. Und ich kenne manche, vor allem junge Leute, die gehen in einen Gottesdienst mit solch einer Band wie hier und sie erleben Gottes Gegenwart in Lobpreis. Das ist gut. Ich erlebe das auch. Aber ehrlich gesagt, ich habe Gottes Gegenwart am meisten erlebt ins Gefängnis. Er ist da. Shadrach, Meshach und Abednego, die wissen das auch. David in der Höhle der Löwen, er kennt das, also Daniel meine ich, er kennt das auch. Jesus ist da in die Schwierigkeit. Also das heißt nicht, dass wir dafür beten, dass wir mehr Schwierigkeiten und Leiden bekommen, damit wir Gottes Gegenwart mehr erleben. Aber ich bin sicher, da gibt es viele unter uns, die ähnliche Dinge erlebt haben. Wir haben gemerkt, Gott ist da inmitten der schwierigen Zeiten. Und das war genau das so bei mir. Vor 5 Jahren, ich war in Ankara, in der Hauptstadt. Ich bin mit dem Zug von Istanbul nach Ankara gefahren. Und da war ein Jugendevent in der Gemeinde dort. Und sie haben mich eingeladen. Da habe ich Türkisch geredet. Türkisch ist leichter für mich als Deutsch. Aber in der Hauptbahnhof in der Hauptstadt dort, die haben eine lange Geschichte, aber die Polizei sind gekommen, sie haben mich dort festgenommen. Und sie haben mich, das ist gleich nachdem Andrew Brunson freigelassen war, ich weiß nicht, wer hier erinnert, er war 2 Jahre lang, ein anderer Missionar war 2 Jahre lang im Gefängnis in der Türkei. Er ist freigelassen und einen Tag danach bin ich nach Ankara gegangen, sie haben mich festgenommen. 5 Stunden lang haben sie mit mehreren Polizei haben mir eine Menge von Fragen gestellt und alle meine Antworten haben sie in der Computer getippt. Also wie gesagt, als Evangelist, ich will alle Zeit mit Leuten über Jesus reden. Und habe keine Angst, ich habe diese Chance nicht verpasst, über Jesus zu reden. Also man braucht Kreativität, jede Frage so zu beantworten, dass am Ende du über Jesus reden kannst. Und weil die Polizei, die waren so neugierig. Und das ist auch schön. Hier, man erlebt das fast nie. Die Leute, die Gleichgültigkeit hier in Berlin. Niemand hat Zeit, niemand will mit dir reden. Aber das war nichts. Die Polizei war sehr neugierig. Alle diese Fragen, warum hast du das machen und das und jetzt. Es war auch wie Paulus. Warte mal, ich bin hier fast 20 Jahre. Alles, was ich mache, ist auf die Straße. Vor allem, also die Polizei hat mich mehrmals festgenommen. Wieso weißt du noch nicht, warum ich hier bin? Ich bin hier wegen Jesus, weil ich bin überzeugt, dass er der einzige Weg ist. Naja, aber am Ende, sie haben mich dann in diese Polizeizentrum in Ankara genommen. Gepanzerte Fahrzeuge und Polizei überall mit Maschinenwaffen. Und ich habe mich in der nicht 3 oder 4 Stock unter dem Erde in die allersicherste Zelle genommen. Und wieder mal, ich habe gedacht, wer bin ich? Warum denken Sie, dass ich so gefährlich bin, dass Sie mich in die allertiefste Stock der Polizeistation haben möchten? Dieses Mal, Sie haben gemerkt, in der Vergangenheit, Sie haben mich normalerweise in ein Zimmer mit 200 Leuten gehabt. Und sie haben gemerkt, dass ich normalerweise rede mit den anderen Leuten, die da sind, und immer über die gleiche Themen. Dieses Mal haben sie mich in eine Zelle ganz allein. Niemand war da mit mir. Aber jemand war doch mit mir. Und ich war nicht allein. Und ich war voller Freude. Das ist auch eine gute, weil wenn du festgenommen wirst in der Türkei, die nehmen vor allem erst alle die elektronischen Geräte weg. Das ist eigentlich ein Segen. Elektronische Dinge sind ablenkungsvoll. Da habe ich eine schöne Anbetungszeit mit Jesus gehabt, ganz allein, tief unter der Erde in Ankara. Jesus ist da. Und hier ist geschrieben, er stand bei mir und stärkte mich, damit durch mich die Predigtverkündigung vorgebracht würde. Hier in Elberfelde sagt Predigt. Was gemeint ist, Verkündigung. Also Paulus redet nicht von einer 30-minütigen religiösischen Rede in einem Kirchengebäude, der jede Woche gemacht wird. Nein, es ist die Verkündigung. Und ich sage, Leute, warum müssen wir unbedingt diese gute Nachricht über Jesus verkündigen? Also warum können wir nicht darüber reden oder erwähnen? Nein. Weil die Inhalt von dieser Nachricht so unglaublich wichtig ist und so ja, super dringend ist, dass wenn wir nicht das volle Mut Verkündigung, dann wir machen es eigentlich schwieriger für die Zuhörer zu merken und wie wichtig das ist. Zum Beispiel, wenn du siehst, wenn ein Mann nach dem Toilette vergessen hat, das hier zuzumachen. Das verkündigst du nicht allem. Das ist nicht geeignet. Du gehst und du, in seinem Ohren, dann er macht das. Aber wenn du merkst, dass etwas hier schief geht und wenn der Dinge hier so runterfallen wird, das würdest du nicht in die Ohren von dem Mann nächst dir nicht sagen. Du stehst auf und du schreist, hey, Vorsicht, es kommt runter, müssen alle weg. Aber das ist, denk mal darüber, was Jesus auf dem Kreuz gemacht hat und dass er den Tod besiegt hat und dass er lebt. Da gibt es keine wichtige Nachricht in dieser Welt durch die ganze Geschichte. Wieso können wir dann, wenn du Lust hast, ich kann vielleicht dir erzählen, da gibt es einen Gott in Jesus. Nein! Wir müssen das verkündigen. Wir müssen das bekannt machen. Und das ist Paulus. Paulus wusste das. Hier, und er sagt, Jesus stand bei ihm, damit diese Predigt vollbracht würde. Also Paulus hat eine Arbeit zu tun. Diese Evangelium musste verkündigt werden. Aber ich würde sagen, das gilt für uns alle. Warum leben wir noch? Da gibt es ein Damit in jede Leben hier. Du lebst, damit Gott durch dich was machen kann. Paulus wusste ganz genau, was er machen musste. Und ich habe über die Jahre auch gemerkt, jedes Mal, wenn ich in Abschiebehaft gehen musste, Gott hat was vorbereitet. Und vor einigen Jahren, die haben mich wieder festgenommen. Und als die Polizei kam, ich habe gedacht, oh ja, was für ein Vorrecht, dass ich wieder für dich ins Abschiebehaft gehen kann. Und die haben mich, bevor sie mich ins Abschiebehaft genommen haben, ich musste erst in eine Polizeistation übernachten. Da war, wie gesagt, sie haben die Geräte und Handys weggenommen, aber weil ich wusste, dass sie das machen werden, ich habe eine papierliche Neue Testament dabei gehabt. Das ist auch sehr wichtig, wenn man ins Abschiebehaft gehen will, das dabei zu haben, weil da war in dieser Zelle, da war eine kurdische Atheist namens Sally. Und als ich reinkam, Sally war da und er sagt, wer bist du und warum bist du hier? Und ohne zu denken, ich habe gesagt, ich bin hier, weil Gott mich hier für dich geschickt hat. Und er sagt, ich glaube nicht an einen Gott, den ich nicht sehen kann. Und wieder ohne zu denken, ich sage, Gott ist mehr als stark genug, sich dir bekannt zu machen. Aber wie gesagt, Sally übrigens ist, er war ein Hardcore-Sünder. Also er war jahrelang in der Rotlichtviertel in Aksaray in Istanbul, hat Menschenhandeln, Prostituten verkauft, Diebstahl, alles. Aber er hat niemanden getötet und er hasste Islam. Weil er dachte, also ja, weil bei Islam, da gibt es diesen Befehl, du sollst Leute töten. Naja, ich saß da, Sally war neben mir, ich habe mein türkisches Injil von meiner Tasche weggenommen, ich habe es ihm gezeigt. Sally war gar nicht der Typ, der Bücher liest, aber er hat das so zufälligerweise geöffnet und angefangen zu lesen. Hat nicht unser Vorvater uns befohlen, solche Leute zu steinigen? Und als er das gelesen hat, er sagt mir, ah, David, sag mir nicht, dass auch der Neue Testament, genau wie der Koran, alle diese gewalttätigen Versen hat. Und innerlich habe ich gedacht, Gott, warum hat er mit dieser Verse angefangen zu lesen? Ach, habe ich gesagt, lies weiter. Und Sally ließ weiter, bis er kam zu diesem Vers, wo Jesus sagte, wer keine Sünde hat, soll die erste Stein werfen. Lass uns nicht vergessen, er verkauft Prostituierten. Und er liest das. Naja, gut. Ich mag diesen Jesus-Tipp. Weißt, jetzt wollte er mit mir nicht mehr reden. Der Kraft Gottes Wort. Er wollte dieses Buch weiterlesen. Jetzt ist er still, er wollte das weiterlesen. Jetzt kam jemand anders in der Zelle, ich habe mit ihm wieder über Jesus zu reden. Einige Minuten später, er war Muslim, ich habe ihm gesagt, aber weißt, Jesus sagte, du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Als ich das gesagt habe, also wir haben 15, 20 Minuten lang zusammen geredet, Sally war die ganze Zeit still. Dann plötzlich sagt Sally, sagt, ja, was er sagt wahr ist, ich habe das gerade jetzt gelesen. Er war Atheist. Aber jetzt, wir haben alle gemerkt, wow, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass er diese Vers in den gleichen Moment lesen würde, als ich das gesagt habe. Wir alle merkten, dass Gott war mit uns hier. Naja, die haben keinen Betten dort, wir haben dann an den Banken geschlafen. Nächsten Tag, als ich aufwach, Sally war schon wach, er saß gegenüber mir, sagt, David, du wirst es nicht glauben. Diese Nacht habe ich einen Traum gehabt, in dem Gott sagte mir, dass er dich hier für mich geschickt hat. Jetzt versteht ihr, warum ich so gerne ins Abschiebehaft gehe. Gott ist da. Gott wollte, dass Sally das Evangelium hört. Ja, sicher, Gott könnte das so erledigen, so dass er auf die Straße irgendwo das hören könnte. Aber das ist nicht unser Gott. Gott sagt, nein, ich warte, bis Sally ins Gefängnis fällt, dann schicke ich dorthin einen Evangelist. Ja, das ist unser Gott. Er mag solche Dinge. Und aber das ist eine große Verantwortlichkeit, weil ich spüre, Gott will, dass ich nicht schweige. Er will, dass ich das Evangelium erzähle. Und wie ich, also, ich sage immer, wenn ihr, vielleicht ihr seid wie ich es tut mir so weh, hier in Berlin zu sein. In Istanbul, Leute sind neugierig. Ich gehe auf die Straße, ich bin gar nicht hochbegabt, ich mache Tafel-Evangelisation, da gibt es immer eine Menge von Leuten, die stehen geblieben sind, die zugehört haben. Hier in Berlin aber, Gleichgültigkeit, niemand hat Zeit. Das ist der Vorteil für die Abschiebehaft. Weil in der Abschiebehaft gibt es viele Leute, niemand sagt ja, oh, ich habe keine Zeit, über Jesus zu reden. Die alle haben viel Zeit. Und es ist sehr günstig, also die türkische Stadt versorgt Essen, Übernachtung, alles, 24 Stunden Polizeischutz. Aber das ist richtig für Evangelisten wie ich, das ist Himmel auf der Erde. Und wenn jemand von euch Lust hat, das auch zu erleben, wir können nach dem Gottesdienst darüber reden. Ich kann euch ein paar Tipps geben, wie ihr auch ins Abschiebehaft in der Türkei fallen können. Naja. Aber ich würde sagen auch, da gibt es offensichtlich... Ich bin nicht hoffnungslos für Berlin. Also wir gehen auf die Straße oft, also Bernhard und andere. Ja, da gibt es Leute, die kein Interesse haben. Also Religion ist doch eine Privatsache. Ich habe so mehrmals hier in Berlin auch gehört, ich würde nicht angesprochen werden. Aber nicht alle. Da gibt es eine wachsende Zahl von Leuten, die offen sind. Die weinen, wenn du ihnen Liebe zeigst. Also unsere Gesellschaft ändert sich. Und die Immigranten vor allem, die sind offen. Und was sagt hier weiter, wir lesen. Damit durch mich die Predigt vollbracht würde und alle, die aus den Nationen hörten. Es sagt nicht, dass alle aus den Nationen zum Glauben kommen oder dass überall Gemeinden gegründet werden, obwohl diese Dinge alle sehr wichtig sind. Aber Gott will, dass niemand ins Ewigkeit gehen, ohne dass sie erst das Evangelium hören. Und vor 500 Jahren, das Problem war anders. Da war viele Leute, die würden gern vielleicht das Evangelium lernen, aber die könnten das nicht finden. Da war kein Internet, kein Radio, kein Fernseher, kein Papierdruck sogar. Aber das hat das sich geändert, oder? Und dann mit Martin Luther und alles, die vertragen, dann können sie richtig viele Leute erreichen. Aber der Teufel hat seine Methoden geändert. Das Problem heutzutage ist nicht, dass Leute nichts von Jesus gehört haben. Man sieht das Wort Jesus hin und her überall auf dem Internet. Aber der Teufel will die wichtigen Dinge, in einer Flut, ein Okeanus von unwichtigen Ablenkungen decken. Und so unsere Arbeit heutzutage ist anders als vor 500 Jahren. Leute haben was über Jesus gehört, aber sie wissen nicht, wie wichtig das ist. Und das müssen wir bekannt machen. Mit unserer Leidenschaft, mit unserem Eifer für Jesus. Und das möchten wir hier in Berlin machen. So, gehen wir weiter hier. Und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Wie gesagt, ich habe nie gedacht, dass ich so viel mal wunderbarerweise gerettet wird in der Türkei. Es ist echt eine Ehre. Ein Privileg, das ist überall im Neuen Testament so geschrieben. Leiden für Jesus ist eine Ehre. Aber normalerweise wir denken umgekehrt. Oh, es ist schade, dass das mit ihm passiert ist. Nein, manchmal, wir haben Open Doors, die reden immer alle Zeit, oh, wir sollen für die verfolgten Christen beten. Manchmal denke ich, nein, die verfolgten Christen sollen für uns beten. Warum erleben wir so wenig Verfolgung? Warum diese, manchmal denke ich, der Wohlstand, den wir haben, ist eher mehr ein Flucht als Segen. Weil Leute merken nicht, dass sie Gott brauchen. Aber Jesus hat mich richtig vielmal gerettet. Und hier sagt, ich bin gerettet worden aus der Rache des Löwen und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Und das war, warte mal, das war zwischendrin auch was hier. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. So, das heißt nicht, dass, was heißt, mich retten von jedem bösen Werk. Und eine Seite, das ist nicht passiert. Also viel Schlechtes ist auch passiert, wir sehen es auch in unserer Welt. Aber Paulus, was Paulus sagte, ist tatsächlich wahr, weil was er entblickt hat, war das himmlische Reich. Und Jesus wird uns alle tatsächlich ins Ewigkeit bringen. Das ist die echte Rettung. Ich habe zu viele Geschichten, ich kann nicht, leider nicht alles erzählen. Da gibt es hier ein Buch mit mehr Geschichte drin. Aber was kann ich euch sagen? Ich habe dieses Gefühl, in unserer Welt heutzutage, da gibt es richtig viel Angst. Leute haben, nicht nur mit dem Krieg in der Ukraine oder was passiert in Israel. Und in unserer Gesellschaft hier, in Berlin merke ich auch, Berlin ist doch eine politische Stadt, Kommunismus oder Rassismus oder die Linke oder die Rechte, die suchen Lösungen in diese Bereiche. Und wir haben das auch in der Geschichte gesehen, das ist passiert. Aber da gibt es eine andere mögliche Lösung. Und das ist Erweckung. Das ist, wenn der Heilige Geist was Wunderbares macht. Und die Gefahr für Gläubige wie wir, also wir sagen, ah, wir werden sowieso gerettet werden. Gott hat einen Platz für uns geschafft. Wir müssen nur standhaft bleiben im Glauben, bis Jesus zurückkommt. Und das ist wahr. Ja, wir müssen standhaft bleiben in Glauben, bis Jesus zurückkommt. Aber bis Jesus kommt, wir haben Arbeit zu tun. Wie Paulus hier gemerkt hat, er ist da, weil damit das Evangelium verkündet wird. Da gibt es einen Grund, warum wir noch hier in Berlin sind. Wir sollen nicht erwarten, dass die staatliche Kirchen hier das Evangelium verkünden werden. Das ist sehr traurig zu sagen. Wir müssen das machen. Wer noch wird das hier in Spandau machen? Wir müssen die Mund öffnen. Wir müssen aufhören zu schweigen. Und wie Paulus das Evangelium, Verkündigung. Weil, wenn du so viel Rettung erlebst, wie ich habe, was kommt danach? Du bist über dieses Gefühl, was für eine Ehre, dass ich solch einen rettenden Gott kenne. Und wie allmächtig er ist. Und dann, was sagt Paulus am Ende? Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist genau richtig, das verstehe ich total. Wenn jemand so viele Rettung, so viele Gottes Werken erlebt, du kannst nichts anderes machen, als zu sagen, was für ein unglaublicher Gott. Ihm gehört die Ehre, er ist der Allmächtige. Ich will, dass Berlin merkt, dass er lebt. Manchmal ich sage, das ist, was wir auf Osterwochenende hier in Berlin machen möchten. Jesus ist auferstanden. Berlin muss das erfahren. Nicht nur mit Google Searches, sondern was sagen die Bibel in Apostelgeschichte? Der Stadtleiter in Thessalonike, glaube ich, sagte, diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr gebracht haben, sind auch in unsere Stadt gekommen. Ah, wenn die Leute hier in Berlin nur das Gleiche über uns sagen könnten. Warum nicht? Warum nicht? Weißt du, das ist schwierig für mich. In der Türkei, ich habe immer Probleme gehabt mit der Polizei. Hier in Berlin, aber die Polizei sind so nett. Und die Regeln sind so klar und so ist so leicht. Weißt du, in Deutschland, man kann alle Zeit einen Gottesdienst machen, ohne Hindernis. Und als wir hier dieses Lied gesungen haben, habe ich gedacht, hey, mit diesen vier Frauen können wir auf die Straße gehen und Anbetung dort machen, dann bekommen wir ein Publikum. Ja, also warum nicht? Warum nicht? In Spandau. Jetzt, das Wetter ist nicht so schön, aber wenn das schöner wird, warum nicht? Es kostet nichts. Es kostet nichts. Du bekommst eine Genehmigung dafür. Dies Spandau soll merken, dass wir hier sind. Also, lass uns beten und dann, wie gesagt, später, wenn ihr Fragen habt, wir können mehr darüber reden. Herr Jesus, du lebst und wir freuen uns, dass wir dich kennen und dass du hier bist und dass du siehst unsere Welt und all die Probleme und du hast aber keine Angst und du weißt, was du machst mittendrin alle diese Dinge und du willst, dass Leute hier in Berlin merken, dass du lebst, dass deine Nachfolger hier in dieser Stadt sind, dass wir nicht Sklaven von Angst sind, dass wir eine Freude haben, die wir nicht zu uns selber halten können und dass wir eine Botschaft haben, die wir nicht schweigen, damit wir nicht schweigen können. O Herr, erbarme dich in dieser Stadt, in dieser Region, wo so vieles durch deinen Heiligen Geist, durch die Macht, dass dein Wort gemacht wird, dass auch in unsere Tage, dass wir hier in dieser Stadt das Wirken des Rettendes, Macht des Evangeliums wieder erleben können. Und segne jede Einzelne hier, die gekommen ist, dass sie merken und spüren, dass sie noch was zu tun haben für dich, für dein Reich, das jeden Tag neu ist, die das voll Mut und Freude machen können. Weil dir gebührt die Ehre, auch jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.